Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 516, aufgenommen mehr oder weniger nach dem Schlusspfiff am 6. Spieltag. Unser Hamburger Sportverein empfing am Sonntagmittag um 13.30 Uhr im Volksparkstadion zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Jungs von Jahn Regensburg. Und man kann es kaum glauben, aber wir haben dieses Spiel verloren und zwar mit 0:5. Darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Ja, moin Hobbs. Ja, wir müssen drüber sprechen. Das hast du genau richtig gesagt. Müssen halt. Ne? Ungern sprechen wir drüber, aber das gehört auch zu so einer Niederlage dazu, sich aufzuarbeiten.
Ja, mal gucken, ob diese Podcastaufnahme besonders lang oder besonders kurz wird. Ich gehe mal davon aus, sie wird nicht wirklich lang, nee. Weil wir auch höchstwahrscheinlich nicht so viele Szenen des Spiels haben werden, die wir nachher vorlesen, weil wir halt, wie gesagt, sehr kurz nach Abpfiff hier diese Podcast-Folge schon aufnehmen. Mal sehen, was uns in den nächsten Minuten noch per Twitter erreicht. Aber so viel sei schon mal gesagt. Wir machen das gleich, wie wir es in den letzten Folgen auch gemacht haben, lesen alles vor, was wir da bekommen. Ganz zum Schluss dieser Podcast-Folge werden wir euch allerdings sagen, was wir ab der nächsten Folge mit der Szene des Spiels etwas optimieren wollen. Also bleibt dran bis zum Schluss, dann erfahrt ihr das. Jetzt wollen wir aber erstmal über das Spiel sprechen. Das hat ja schon sehr schlecht begonnen. Wir haben die Seitenwahl verloren.
Ja, so sieht es aus. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht gesehen, weil ich direkt vor dem Anpfiff erst auf die Couch gehen konnte und den Fernseher anmachen konnte. Ich musste ganz schlicht noch Arbeit im Garten verrichten. Da ist meine Frau knallhart. Und es war aber auch mein Gedanke, ja, wir müssen die Wahl verloren haben, denn wir haben ja in der ersten Hälfte gleich auf die Nordkurve gespielt.
Eigentlich hätte man dann schon sagen können, okay, das wird heute nichts.
Genau so.
Wird heute nichts.
Ja, ich glaube, es ist wirklich ein schlechtes Omen gewesen.
Ja. Aber dann waren die ersten 10 Minuten ja mehr oder weniger abtasten und dann gab es die erste Chance für Regensburg. Ja, aufgrund, muss man einfach sagen, Torwartfehlers, ne?
Ja.
Was macht der Pollerspeck da?
Ganz klar. Und das haben wir ja auch schon in den vergangenen Spielen gesagt. Irgendwann wird es mal auf ein Gegentor wegen unserer bestimmten Spielweise geben. Und spätestens jetzt ist es also so gewesen. Ich frage mich, warum Pollersbeck da nicht gleich den Ball rausgeschlagen hat.
Ich wollte gerade sagen, ich fand, das lag jetzt gar nicht an dem sogenannten riskanten Spiel, dass wir den Torwart mit einbeziehen, sondern das war ein Rückpass von Sakai an die Strafraumgrenze und den musst du einfach nach vorne dreschen. Also das war ein klassischer Torwartfehler. Und ich habe so für mich so gedacht, naja, gut, dass das jetzt passiert. Das schärft die Sinne. Es ist in Anführungsstrichen nur Regensburg. Erst 11 Minuten gespielt. Ne? Also wenn mal so ein Patzer, dann ja, bitte nicht gegen Köln in der 82. Minute, sondern dann gegen Regensburg in der 11. Ja. Das kann man ja alles noch ausbügeln, aber es kam irgendwie anders. Wobei ich fand, der HSV war in der ersten Halbzeit, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich fand, wir waren in der Offensive gar nicht so schlecht. Aber irgendwie gab es keine richtigen Torraumszenen. Ich fand, wir haben teilweise gerade auf der linken Seite ganz gute Kombinationen gehabt mit Ito, der wirklich manchmal ein bisschen an die Außen Seitenlinie da getrippelt hat, auch reingeflankt hat, aber irgendwie fehlten dann so die letzten 10%.
Naja, also Ito auf der linken Seite, wie du sagst, hat da schon Wirbel gemacht und das sorgte ja auch unter anderem dafür, dass ja beide Spieler auf der rechten Seite, der Salla und der Sörensen in der Innenverteidigung, relativ früh gelbe Karten bekommen haben und der Salla dann ja auch noch in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch gelb-rot gefährdet ausgewechselt werden musste. Also das klappte da schon, allerdings immer nur bis zum letzten Drittel. Also sofern der HSV ins letzte Drittel da kam, also so 16, 20 Meter vor dem Tor der Regensburger, da fiel dem plötzlich irgendwie nichts mehr ein. Ne? Und hinten muss ich gestehen, wie schon es sich seit mehreren Spielen abzeichnet, also die Abwehr des HSV derzeit alles andere als, na, ich will nicht hart sein und sagen zweitligareif, aber doch,
kannst du schon. Ja,
also doch, hart doch, an der das, Grenze schon.
Ne? Ja, wollte ich gerade sagen, das kann man schon sagen. Das war wirklich, das sah nicht nach Profifußball aus. Nee, ne? Und Regensburg hat sich was getraut. Und ich weiß gar nicht, wie dieser Spieler heißt, der da jetzt mehrere Tore geschossen hat. Auf jeden Fall Schuss aufs Tor, der, glaube ich, auch daneben gegangen wäre, hätte Lacroix nicht den Ball abgefälscht zum
2-0.
Zum 0-2. Das war ärgerlich. Ja. Und dann muss man sagen, das 0-3. Um das schnell durchzugehen, das war das erste Tor von Regensburg, was wirklich schön rausgespielt worden ist.
Ja, naja, also es war ein Standard erstmal. Ne? Es war ja Naray, der inzwischen eingewechselt wurde. Übrigens, kleiner Einschub von mir, ich liebe ja Trainer, die nicht erst bis zur Halbzeitpause oder später noch warten, bis sie irgendwann mal so was verändern wollen, sondern du liegst 0-2 hinten, du triffst eine Entscheidung. 32. Minute war es, glaube ich, da wird schon zum ersten Mal ausgewechselt. Finde ich sehr gut. Dass es nichts gebracht hat, heute, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Ja, aber dieser Naray war dann auch der Spieler, der dann letztlich für diesen Freischuss verantwortlich war. Ich weiß nicht, wen er gespielt hat. Es tut mir leid, sollten wir Regensburger Fans hier haben, die heute mithören, es tut mir leid, wenn ich nicht jeden Namen der Spieler kenne. Jetzt ein bisschen besser als vor Manpfiff, aber ich kenne trotzdem nicht jeden. Und wie gesagt, Naray hat irgendjemanden gefoult und dann gab es diesen schönen Freistoß, der dann nach rechts geht und wirklich wie aus dem Schulbuch Kopfball zurückgelegt auf die linke Seite und da steht Adamyan. Ne?
Adamyan,
genau. Mit dem Namen jetzt schon mal gehört, das Sargis Adamyan. Ich glaube, er ist sogar Nationalspieler Armeniens.
Es ist der einzige Nationalspieler in der Mannschaft von Regensburg. Das habe ich jetzt rausgehört. Ja, genau.
Ne? Ja, gut, der hatte natürlich einen Sahnetag.
Ja, genau. Der trifft zum 3-0. Wahnsinn. So, ne? Da war, glaube ich, eine halbe Stunde ungefähr gespielt. Mhm. Und man denkt so, okay, 3-0 klingt scheiße. Aber wenn der HSV jetzt irgendwie vor der Halbzeit noch irgendwie ein Anschlusstreffer macht, dann wer weiß, wie es dann in der zweiten Halbzeit losläuft, weitergeht. Ne? So, und dann bekommt der HSV einen Elfmeter.
Ja.
Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, was war das?
Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Also der HSV bekommt einen Elfmeter, weil der Spieler außerhalb des 16ers, / außerhalb des Spielfeldes gefoult wird. Ne?
Also, wieso ein Elfmeter?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob Colinas Erben die zweite Liga gucken, aber das sollte man sich nochmal anschauen. Das war ja eine völlige Fehlentscheidung.
Ja.
Oder? Und ich hatte mich auch gewundert, weil berechtigt die Regensburger ja mit dem Schiedsrichterassistenten, mit dem Schiedsrichter auch gezeigt haben auf die Spuren im Rasen. Da wurde ja gegrätscht, ne? Also klar wurde Hand gefoult, das steht außer Frage. Aber es war ja außerhalb des 16ers und außerhalb des Spielfelds. Also wie dann ein Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigen kann, habe ich überhaupt nicht verstanden. Bis jetzt.
Da habe ich für einen Moment gedacht, okay, also so geht's den Fans des FC Bayern in der ersten Liga, so eine Menge Konzessionsentscheidungen. Ne? Also irgendwie muss der sogenannte Favorit am Leben gehalten werden und sei es durch so einen fragwürdigen Elfmeter.
Ja.
Ne? Und so ein Tor wollen wir dann natürlich auch nicht haben.
Nein. Das hat sich auch in der Hand gedacht. Genau. Da hat er gedacht, nee, komm, das ist jetzt so unsportlich. Ne? Den schieße ich mal als Rückpass.
Oh Gott, ja.
Ey, das war ja wohl der arroganteste und schlechteste Elfmeter seit Jahren.
Ja, ja.
Oder?
Ich habe auch gedacht, wenn ich nachts um 3 geweckt werde und ich habe noch meine Schlafanzughose an, und aber nur Badeschlappen, und ich schieße mit dem falschen Fuß und haut damit noch in Rasen, dann schieße ich einen gefährlichen Freischuss als Ehrenhand heute. Also das war ja gar nichts.
Das war so peinlich. Ja. Es war so peinlich. Und es passte irgendwie ja auch zur Leistung von Aaron Hunt. Aber auf die gesamte Leistung des Vereins oder unserer Mannschaft möchte ich am Ende unserer Zusammenfassung kommen. Also der HSV geht, das muss man dann sagen, leider dann doch völlig verdient mit 0-3 in die Pause. Obwohl ich, das muss ich sagen, ich die Leistung unserer Mannschaft in der Offensive als jetzt gar nicht so schlecht empfand. Ich habe so gedacht, okay, weißt du, ein Anschlusstreffer und ich glaube, das Ganze könnte hier noch kippen.
Ja.
Aber das haben wir dann halt nicht geschossen. Und ich fand die Leistung unserer Mannschaft in der zweiten Halbzeit deutlich schlechter.
Ja, auf jeden Fall. Da haben wir es nochmal geschafft, nochmal leistungsmäßig uns nochmal zu unterbieten. Ja.
Ja.
Also, wie du sagst, klar haben wir nach vorne hin ein paar gute Aktionen gehabt in der ersten Halbzeit, aber soll ich jetzt so einen raushauen und sagen, nicht eines Tabellenführers würdig?
Ja, doch, genau, A, kannst du den raushauen, das stimmt. Ja. B, und das tut mir leid, dass wir das jetzt erst nach knapp 10 Minuten machen, muss man aber auch sagen, was war das für eine geile Leistung von Regensburg in der ersten Halbzeit? Und eigentlich, das kann man vorwegnehmen, auch in der zweiten Halbzeit. Also mir wird der HSV in Anführungsstrichen zu schlecht gesprochen, aber nicht, weil ich ihn besser sehe. Also unsere Leistung war nicht gut, aber immer wenn man sagt, die Leistung des HSV war so schlecht, muss man sagen, nee, aber auch Regensburg hat mal ein richtig geiles Fußballspiel gezeigt. Also ja. Ich muss sagen, die haben mir leider richtig gut gefallen. Und falls Regensburger Fans zuhören sollten, ja, wir können uns vielleicht die Namen eurer Spieler nicht merken, aber eure Leistung war heute im Volkspark super. Wirklich ganz toll gespielt, ne?
Genau. Da schließe ich mich gerne an. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Das war einwandfrei. Also die Einstellung, die Regensburger da hatten, die hätte ich gerne beim HSV gesehen.
Ja, und sie hatten auch ein bisschen das Spielglück, aber das Spielglück haben sich auch erkämpft. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das war glücklich, sondern sie haben auch total geiles Zeichen. Die wussten natürlich, ey, in der zweiten Halbzeit wird der HSV jetzt noch einen Stürmer bringen, haben wir auch gebracht mit Lasogga. Und die werden jetzt versuchen, möglichst schnell den Anschlusstreffer zu erzielen, so dass dann, wie viele Zuschauer waren da? 45.000, ist ja unglaublich. Ja. Ja, so dass diese 40.000 plus X HSV-Fans dann auf einmal das Stadion zum Kochen bringen. Aber nein, sie spielten mutig nach vorne und sie waren die Ersten, die wieder Torchancen sicher spielten. Das war ja unglaublich.
Ja, das stimmt. Ja, also ich finde wirklich auch nur lobende Worte für Regensburg. Die haben alles richtig gemacht und der HSV eben erschreckend wenig richtig gemacht. Ja, das 0-4 fiel ja in der 53. glaube ich. Auch da wieder ruhender Ball. Es kam wieder ein Freistoß von links, wie auch schon beim, was war es denn? Beim 3-0?
3-0, ja.
Ja. Und wie gesagt, 4-0 ist im Grunde eine Kopie davon gewesen, wieder von dort links, ein schöner weiter Ball. Und quasi ohne Gegenwehr darf der Spieler mit dem schönen Namen Korea, wir haben einen Spieler von Korea auf dem Feld gehabt, er hier heißt Korea, dann darf er zum 4-0 da irgendwie eintitschen, ohne dass es ihm auch nur irgendwelche Mühe bereitet. Ne? Also der hat da nicht mal einen Gegenspieler in der Nähe, habe ich so
gedacht. Das stimmt ja nicht. Der hat seinen Körper unglaublich gut reingesetzt. Also da würdest du mir die Leistung des Regensburgers einfach zu schlecht reden. Der hat das ganz geschickt gemacht.
Okay.
Aber wenn du siehst, wen er da vernascht hat, das war nämlich erneut Aaron Hunt, der sich da hat die Butter vom Brot nehmen lassen. Okay. Das war unglaublich. Ich habe sowieso überhaupt nicht verstanden, warum Aaron Hunt noch überhaupt in die zweite Halbzeit noch reinkam, also warum man Holtby rausgenommen hat. Heute haben alle schlecht gespielt. Ich sag ja gar nicht, dass Holtby gut gespielt hat. Nee, heute waren sie alle schlecht. Heute hättest du auch unseren Held Wang rausnehmen müssen. Die waren alle schlecht. Aber Hand, mal ganz ehrlich, es war ja nicht nur dieser Elfmeter, es war halt diese Arroganz im Spiel. Und wir kommen ja gleich zu unserem Trainer und generell zur taktischen Ausrichtung des Spiels. Aber warum Aaron Hunt nicht rausgenommen worden ist, ich konnte es nicht verstehen. Und dann hat er auch noch dieses 0-4. Dann hat er das 0-4, ich will nicht sagen verschuldet, aber einfach auch noch mal verpennt. Dramatisch schlechte Leistung. Ich habe schon gute Spiele von Hand gesehen, keine Frage. Ich habe aber leider auch schon diverse schlechte Spiele von Hand gesehen. Das hier war das schlechteste Spiel, seitdem er HSV-Spieler ist. Mhm. Also wirklich, das war dramatisch. So, und dann wurde er zum Glück irgendwann ausgewechselt, aber dann brachte es ja auch nichts. Also das war dann ja auch albern. Ne?
Vor allem habe ich den Wechsel auch nicht verstanden.
Nein.
Also bei aller Liebe, ging es dann darum, das Ergebnis zu sichern, wenn du einen Sechser einwechselst? Also das habe ich dann auch nicht verstanden, warum Arp dann nicht nochmal ran darf. Gelutscht.
Ja, du musst gar nicht mehr wechseln. Du musst dann gar nicht mehr wechseln.
Ja, das oder bringt gar doch alles nicht. Lass sie spielen, ja. Wahrscheinlich ist das das Beste, weil sonst kannst du auch argumentieren, jetzt machst du den armen Arp noch kaputt oder irgendwie.
Ja, genau.
Ich kann da auch nichts ausrichten. Ja, dann lass ich drauf. Aber jetzt einen Defensiven zu bringen, das sieht dann auch aus. Ich bin jetzt mit dem Stand zufrieden. Ich glaube, es war schon.
Oder war 0-5, ja.
Ja. Und habe ich nicht kaputt.
Unglaublich auch. Es gab bei dem 0-4 sind doch schon einige abgehauen im Stadion. Mhm. Wetter war auch dramatisch schlecht. Also, dass man sagt, ey, du sitzt da im kalten Regen und dann gerade 0-4 und dann sagst du, ey, es ist Sonntag. Es war auch verkaufsoffener Sonntag in Hamburg. Ja, vielleicht sagst du, dann gehen wir lieber noch in die Stadt noch shoppen. Was weiß ich. Geh noch in den HSV-Store und kauf uns noch ein Trikot von Aaron Hunt. Es sind gerade die Nordkurve ist ja doch im Großen und Ganzen zusammengeblieben und hat dann beim 0-5 mit diesem Oh, wie ist das schön und einer geht noch und so. Also du merktest, dann kam der richtige Galgenhumor, ne?
Ja, das schon, aber das darf man dann auch mal machen, finde ich,
ja,
ganz ehrlich. Also
klar.
5 Kilometer weiter in die Stadtmitte rein, wird dann sowas wird dann abgefeiert, ne, von ganz Deutschland, wenn die HSV-Fans das dann da machen. Und ich finde, das ist auch in Ordnung. Finde ich allemal besser als den Platz frühzeitig oder das Stadion frühzeitig zu verlassen oder gleich anfangen zu pfeifen. Also klar, darfst du mal deinen Unmut loswerden. Ich finde, das ist dann die feine Art, wenn du so ein bisschen dich selbst und die Spieler dann eben auch aufs Korn nimmst. Das wissen die ja dann auch selber. Pfeifkonzert braucht kein Mensch. Weiß nicht, habe ich dann auch wenig Verständnis für. So fand ich es ganz okay.
Okay, also da haben wir jetzt die wichtigsten Szenen versucht nochmal herauszuarbeiten. Oder fiel dir noch eine Szene an? Ich weiß es jetzt nicht.
Nee, was sagt mein Zettelchen? Nee, ich habe auch irgendwann, habe ich tatsächlich mir auch aufgehört, Notizen zu machen.
Ja. Ja.
Weil ich dachte, es bringt ja eh nichts mehr. Wenn wir jetzt jeden Fehlpass und jede schlechte Szene sezieren, dann wird es wirklich ein 4-Stunden-Podcast. Das wollen wir auch nicht. Ne?
Dann lass uns doch mal sprechen, woran lag es heute eigentlich? Ne? Man hätte jetzt auch schon sagen können, also oder das, was ich bei Twitter, ich will es mal so sagen, was ich bei Twitter gelesen habe, viele unserer Hörer, viele HSV-Fans sind der Meinung, dieses Spiel geht ganz klar zulasten des Trainers.
Ja, okay.
Es waren 6 Wechsel in der Startelf. Es war wieder mal ohne Stürmer gestartet. Es war wieder mal das gleiche System, wo man sagt, ey, du bist in der englischen Woche. Jetzt kommt bei allem Respekt, ich meine, ich hätte nie gedacht, dass Jan Regensburg so toll spielt, aber sie haben sich natürlich auch in einen gewissen Rausch gespielt. Und der HSV wurde von Minute zu Minute, gerade in der zweiten Halbzeit, auch ängstlicher. Also, dass man sagt, das Spiel hätte vielleicht ja auch ganz anders verlaufen können, hättest du nicht so viele Wechsel gehabt, hättest du vielleicht auch mal, ich sag jetzt mal, auch dominanter aufgestellt. Ja, also Christian Titz kriegt zumindest in meiner Twitter-Leiste momentan ziemlich viel Backenfutter. Wie siehst du denn das?
Klar, kann man das sagen und ein Stück weit hat man damit dann auch recht. Ich glaube aber auch, dass es eine Einstellungssache der Spieler ist. Ich hätte beinahe gesagt, ich will die nicht mal einen Vorwurf machen. Doch, ich mache ihnen einen Vorwurf. Die sind in der zweiten Liga und aber kopfmäßig offenbar noch nicht ganz dort angekommen. Denn ich habe das Gefühl, die denken noch oft genug, wir sind der HSV. Also, dass sie sich selber in einer Favoritenrolle sehen, finde ich ja gesund. Aber das darf dann eben nicht so weit gehen, dass du den Gegner für zu leicht befindest. Weil dann passiert genau sowas. Der überrollt dich und du wirst mit 0-5 aus dem eigenen Stadion geschossen. Ich glaube wirklich, das ist eine Kopfsache gewesen. Was soll uns schon passieren? Wir haben in dieser Saison schon mehrfach Rückstände aufgeholt. Die Maschine rollt. Wir haben jetzt 4 oder 5 Siege hintereinander. Nimmst den DFB-Pokal damit rein. Und ich glaube, die haben gesagt, egal ob wir hier 1 oder 2 kassieren, wir machen einfach mehr am Ende und haben, glaube ich, den Gegner nicht ganz ernst genommen. Und dann kommt natürlich erschwerend dazu, dass Titz, ja, jetzt muss man natürlich sagen, man hat es etwas leichter nach Schlusspfiff natürlich, sich vercoacht hat, ne, dieses ewige Rotieren. Wir haben ja seitdem, vor Dresden war was, oh Gott, ich komme schon ganz durcheinander, unser Spiel, wir haben
einfach wie
Heidenheim, genau. Wir haben Heidenheim. Seit Heidenheim stecken wir im Grunde seit einer englischen Doppelwoche, also seit Tagen in einer englischen Doppelwoche, die mit dem Spiel gegen St. Pauli aufhören wird. Und ja, Titz möchte rotieren und allen Spielern Pausen zugestehen. Das ist honorig, aber man sieht doch zum Beispiel bei Lacroix, dass der längst noch nicht so weit ist, dass er da die Routine verstrahlt und dass er der Mannschaft in der Abwehr da wirklich so helfen kann, dass man da
Dann nimmst du nicht Lacroix, dann lässt du Bates, der hat auch ganz schlecht gespielt in den letzten Spielen. Also
aber er hat gute Quoten.
Oh, wow.
Ich bin ja der Bates-Schwerverliebte und das weißt du ja. Und Bates hat in den letzten 3 Spielen, wo er eingesetzt wird, also da gab es keine Gegentore. Ne? Einmal ist er nicht eingesetzt worden, gab es gleich Gegentore und er hat 3-0 gewonnen, sein letztes
Spiel. Alles klar, also.
Aber okay. Ich gebe dir recht, das war jetzt mehr im Scherz gemeint.
Ja, gut, also unsere Verteidigung war in den letzten Spielen auch schon schlecht. Und wenn ich sage Verteidigung, meine ich nicht nur die 4 und der Torwart, sondern das ist natürlich dann immer so ein bisschen die ganze Mannschaft,
ja,
die da irgendwie dann nicht so richtig funktioniert. Und man muss sagen, ich denke, ich bin ganz weit weg. Und wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß das auch. Also ich hasse Trainerdiskussionen und. Und ich bin ganz froh, dass wir Christian Titz als Trainer haben. Und der hat diese Mannschaft wirklich deutlich besser gemacht und er hat einige Spieler besser gemacht und er gibt jetzt der jüngsten Mannschaft der ersten und zweiten Bundesliga, darf man bitte auch nicht vergessen. Wir haben den jüngsten Kader von allen 36 Profimannschaften. Er gibt denen auch Vertrauen und das haben sie auch schon zumindest in der Offensive ganz gut zurückgezahlt. In der Defensive hapert's noch. Da haben wir natürlich auch mit Papadopoulos und Jung jetzt auch zwei gestandene Bundesligaspieler, die uns jetzt auch fehlen. Also ich sag mal, ich gestehe Herrn Titz auch mal ein vercoachtes Spiel ein. Und deswegen stelle ich nicht hier sofort die Trainerfrage oder sage, wir haben einen blöden Trainer. Aber, ich habe ja den Satz so aufgebaut, dass ich ein Komma setzen konnte, ne? Aber dann darf man hoffentlich dennoch sagen, in diesem Spiel regt mich dieser Trainer auf. In diesem Spiel. Ja, weil ich, so angenehm ich ihn finde im Gespräch, so regt er mich immer schon auf, wenn er irgendwas von der Box spricht. Ich denke dann immer so an die, an so eine, weiß ich auch nicht, Bildbox oder an eine McDonald's-Box. Also, die Spieler müssen in die Box gehen. Also dieses Wort, gebe ich zu, regt mich schon vom ersten Mal an auf. Und das hat er auch wieder vor dem Spiel gesagt. Ne? War auf die Frage, warum er jetzt keinen Stürmer bringt und Hand vorne spielt. Ja, das ist der Spieler, der geht auch zwischen die Räume und der ist auch in der Box unbequem und so, wo ich so denke, nee, Bullshit. Ja, das ehrlich gesagt, Hunter ist auch noch nicht angekommen in der zweiten Liga. Dass der jetzt sein schlechtestes Spiel gemacht hat, okay, aber der hat da vorher auch nicht oft wirklich brilliert. Und ich finde, wenn du zu Hause spielst, 45.000 Zuschauer, es kommt der Tabellen-15. Ohne dass man sagt, dass den nehmen wir jetzt nicht ernst. Aber musst du immer im 4-1-4-1-System spielen? Oder kannst du auch mal sagen, ey, Lasogga und Arp vorne, ja, hinten machst du vielleicht zwei defensive Sechser mit Janicic und mit Steinmann, ja, um so ein bisschen die Defensive zu stärken. Klar, hinterher ist man immer schlauer, es ist immer ein blödes Gerede, aber als ich schon die Aufstellung gelesen habe, da habe ich so gedacht, oh nee, also irgendwie bitte nicht. Was soll denn noch passieren, damit wir mal unsere Stürmer einsetzen? Das gibt's doch gar nicht.
Also es ist ja immer ratsam, auch einen Plan B in der Tasche zu haben und den scheint Titz noch nicht so wirklich ausgeklügelt zu haben. Und es ist natürlich ein ewiges Ärgernis, gerade wenn der Gegner 2-3 schnelle Tore schießt, dann fragt sich natürlich, und was haben wir da vorne zu bieten? Also tolle Spieler, ja, aber wo sind die Stürmer? Das fehlte wieder mal, klar, und das muss man ihm dann natürlich anstreichen, ne? Oder ankreiden, anstreichen, so ein Wort. Zumal er dann ja bis auf Lasogga auch, naja, okay, Narey ist auch ein sehr offensiver, ist ein Rechtsaußen. Okay, aber wenn du die beiden von Beginn an irgendwie schaffst, in die Mannschaft einzubauen, dann
mindestens einer.
Ja, aber so gar nicht ist immer schwer. Ja.
Ne? Also finde ich jetzt auch schlimm. Ich bin mal gespannt, das wissen wir beide natürlich nicht. Ich bin mal gespannt, wie Titz jetzt bei der Pressekonferenz und bei irgendwelchen Interviews antworten wird. Mhm. Ich habe nur das Interview mit Aaron Hunt noch gesehen bei Sky. Ja. Das muss ich sagen, wenn der so spielen würde, wie er Interviews gibt, dann wäre er wieder Nationalspieler. Das war ein wirklich tolles Interview, dass er auch selber gesagt hat, dass der HSV heute überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist, dass wir überhaupt nicht da waren. Auch er hat auch, ohne dass er gefragt worden ist, er hat gesagt, und dann schieße ich auch noch so einen beschissenen Elfmeter. Er wollte den Torwart ausgucken, der blieb aber viel länger stehen, als er es gedacht hat, und dann ist es eine 50-50-Geschichte. Aber er hat auch gesagt, das fand ich auch toll, er sagt, es ist ja kein Geheimnis, seit Wochen spielen wir hinten schlecht, und seien wir mal ganz ehrlich, wir haben glückliche gegen Heidenheim gewonnen. Wir haben glücklich in Dresden gewonnen, hat er gesagt. Weil wir viel zu viele Großchancen zulassen, die dann zum Glück nicht genutzt worden sind. Und heute hatten wir eine Mannschaft, die, warum auch immer, eigentlich jede Chance genutzt hat. Und jetzt wurde uns das mal aufgezeigt, was wir eigentlich schon seit Wochen nicht gut machen. Das fand ich gut, weil er hat auch da den Trainer in Schutz genommen. Er hat gesagt, ja, es liegt nicht am Trainer. Der Trainer versucht jetzt auch viel und so. Aber wir Spieler müssen das mal umsetzen. Das Interview war klasse, wo ich so gedacht habe, ey, gibt es sowas eigentlich, so einen Spieler, den du nur in der 89. Minute einwechselst, damit er nachher die Interviews gibt? So, das wäre vielleicht geil. Oder kann man auch mal einen Spieler auf einer Ersatzbank interviewen? Ja. Also muss Aaron Hunt spielen, nur damit er Interviews gibt? Ich weiß nicht. Aber das war gut. Und wenn jetzt komme ich zu meinem Gedanken zurück, und wenn Christian Titz etwas Ähnliches sagen würde, wenn er auch sagt, Mensch, ja, im Nachhinein muss man sagen, ja, war es auch meine Schuld und war vielleicht das Zeichen an die Mannschaft und auch an den Gegner nicht richtig, dann würde ich mich ja freuen.
Mhm. Klar. Ja, stimmt alles. Ne? Also ich bin gerade ein bisschen hängen geblieben, ob man Spieler nicht einwechseln könnte oder gleich die Bankspieler interviewen könnte. Ja, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Das kommt wahrscheinlich auch noch.
Ne? Wer weiß.
Also, ne? Oder ja. Gleich nur noch den Pressesprecher. Nee. Aber ich finde das gut, was der Hand gesagt hat, dass er da eben jetzt auch nicht sich irgendwie in Ausreden versucht.
Null.
Ne? Sondern das wirklich anspricht und sagt, wir waren schlecht. Ja, Trainer vielleicht auch schlecht. Wir waren schlechter und haben es nicht umgesetzt, was der Trainer
mit uns vorgab. Wir spielen seit Wochen hinten nicht gut. Also so, ich weiß jetzt nicht sein Wortlaut. Ne? Aber ich fand das so geil, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt hier auch mal ehrlich sein. Ja, ich glaube, diese Floskel hat er 3-4 Mal gesagt. Wir müssen jetzt auch hier mal ehrlich sein. Ja. Der Sieg gegen Heidenheim und in Dresden, die waren beide glücklich.
Ja,
Und da habe ich so gedacht, wow, ja. Cool.
Das ist eine Erkenntnis, die uns früher mal oft gefehlt hat. Ne? Diese Selbstkritik oder die Fähigkeit zur Selbstkritik. Ne? Es lag ja immer sonst an irgendjemandem irgendwie. Also insofern sehe ich da noch nicht alles verloren. Und es ist ja auch nur ein Spiel. Und ich habe ja auch eine Statistik rausgehauen. Also die muss uns ja dann auch wieder positiv stimmen. Ne? Also wenn wir jetzt immer nach einer Pleite, wie wir sie jetzt ja wieder erlebt haben, immer 4 Siege haben, ne? Dann haben wir am Ende 81 Punkte. Das ist doch super.
Also jetzt wieder, alles klar, jetzt wieder 4 Siege, dann eine Schlappe. Ja, okay. Ja,
kann ich mit leben. Oh, guck mal, die nächsten Spiele sind ja gegen Greuther Fürth und gegen St. Pauli. Also wenn wir die beiden gewinnen, das wäre ja hervorragend.
Dann lass uns mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Wir sind auf Platz 2.
Na, immer noch.
Immer noch, genau. Ein Punkt schlechter als Köln, aber auch 6 Punkte schlechter als Köln. Wobei, 6 Tore schlechter. Wobei, das ist jetzt auch auffallend. Der HSV hat jetzt plus minus 0, 10 Tore geschossen, 10 Tore kassiert. Wahnsinn. Aber wenn man jetzt mal guckt, Köln, ne? 16 Tore geschossen, aber auch 10 kassiert. Dann gucke ich ein bisschen weiter runter, dann sehe ich Fürth, ne, 11 Tore geschossen, 7 kassiert. Ja. Paderborn, 15 geschossen, 12 kassiert. St. Pauli, 10 geschossen, 13 kassiert. Also, es fallen viele Tore anscheinend in der zweiten Liga, ne?
In der Tendenz fallen mehr Tore, da hast du recht. Also spricht dafür, dass in der zweiten Liga die Abwehrreihen qualitativ nicht ganz so zu vergleichen sind mit denen der Bundesligisten.
Ja. Also natürlich ärgerlich, dass Jan Regensburg unser neues Bayern München ist, ne, wo wir uns immer die Tordifferenz versauen.
Ja, muss am Bundesland liegen, ne? Ich weiß es nicht.
Ja genau. zwei Sachen vielleicht noch, die ich gerne sagen möchte. Richtig schlecht, vielleicht, also nein, ich sag mal so, mindestens genauso schlecht wie die Leistung des HSV war heute die Leistung von Michael Born. Das muss ich hier mal sagen. Ja. Was für eine Vollkatastrophe von Michael Born bei Sky. Das war der Sky-Kommentator des Spiels. Mhm. Natürlich, wenn du Fan bist, so wie wir beide, und du guckst das Spiel und du siehst, deine Mannschaft spielt schlecht und der Fernsehkommentator redet sie dann auch noch schlecht. Klar ist dann auch auf alle sauer, auch auf den Kommentator. Mhm. Aber ganz ehrlich, Michael Born, ja, da sagte, der Verein implodiert gerade. Ja. Wo ich dann so denke, ey, was ist das denn für eine Bullshit-Aussage? Wieso soll der Verein denn implodieren? Und dann hat er, ich weiß sein Wortlaut nicht mehr ganz genau, aber er hat gesagt, die HSV-Fans haben hier schon ganz viel Schlimmes erlebt im Stadion, auch schon einen Abstieg erlebt, aber das hier ist eine weitere Steigerung. Ja, wo ich so denke, was? Natürlich ist ein 0-5, ist eine 0-5 zu Hause zu verlieren, ist beschissen, egal gegen wen. Aber es ist doch nicht so schlimm wie ein Abstieg.
Ja,
oh,
genau.
Meine Fresse.
Ja, das ist immer ganz schwer, 90 Minuten live da auch in der 80., in der 85. immer noch passende Worte zu finden. Das ist ihm heute nicht ganz gelungen.
Ich würde mal sagen, Fresse halten. Also, und das klingt jetzt böser, als ich es meine, wo ich dann so denke, das Spiel, es ist auch alles gesagt. Ja, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass Michael Born immer versucht hat, von Minute zu Minute zu sagen, okay, wie könnte ich das jetzt hier noch ein bisschen dramatischer und reißerischer nochmal formulieren? Wo ich so denke, das brauchst du aber irgendwann nicht. Er hat allerdings, und jedes Huhn findet ja mal ein Korn, er hat allerdings einen Satz gesagt, obwohl ich ihn wirklich fast unerträglich empfand, wo ich so gedacht habe, scheiße, da hat er allerdings recht, weil er gesagt hat, der HSV hat sich mit diesem einen Spiel das kaputt gemacht, was er sich in den letzten Spielen und in den letzten Wochen bei den Fans aufgebaut hat.
Ja, also gut, ich bin ja auch Fan.
Ja, ich
auch. Und bei mir hat er sich, der HSV hat sich noch nicht alles kaputt gemacht. Also ich bin der Typ Fan, der sagt, das war eine Riesengrütze heute, aber auch sowas gehört zum Fußball und zum Fußballleben nun mal dazu. Du kannst nicht jedes Spiel bestimmen und selber 5-0 gewinnen. Es wird auch Tage geben, da ist einfach mal der gegnerische Verein besser eingestellt und da trittst du neben Ball, da passiert, also verschießt du klare Elfmeter. solche Tage gibt es einfach. Und es ist immer die Frage, was die Mannschaft, angefangen beim Trainer, nun für Lehren daraus zieht. Ja. Und wenn sie nun auseinanderfällt, dann kann man am Ende sagen, also wenn die Saison jetzt irgendwie, wenn sie einbrechen, wenn sie noch 2-3 Spiele am Stück verlieren, dann kann man am Ende sagen, okay, das war nicht in Ordnung, Verarbeitung und so weiter. Aber ich als Fan gestehe meiner Mannschaft auch durchaus mal ein schlechtes Spiel zu. Das ist einfach so.
Also wobei ein 0-5 zu Hause.
Ja, natürlich ist es hart, klar. Das will ich auch gar nicht schön.
Jetzt mal ehrlich, ja. Ja.
Ne, aber ich kann noch nicht sagen, jetzt ist wieder, aber alles, was ich vor 3 Wochen gut fand, weil wir 2-3 Spiele hintereinander gewonnen haben, stelle ich jetzt alles in Frage und es ist alles wieder schlecht. Das kann es auch nicht sein. Ne? Also
okay, ich bin natürlich vom Herzen viel näher bei dir als bei Michael Born. Ja, mhm. Der hat er eh nicht verdient nach dieser Leistung heute.
Und das ist ein HSV-Fan. Michael Born ist HSV-Fan.
Ach, so. Ehrlich, ja. Jetzt? Ja, aber dann macht es ja noch mehr Sinn. Ne? Dann ist er genauso, ja, wie Fans halt sind. Ne? Spielst du halbwegs gut, dann bist du eigentlich Weltklasse. Spielst du halt mal schlecht, dann bist du aber auch, also wirklich, also da gehören alle irgendwie in die Wüste
geschlagen. Wenn er heute nur Fan gewesen wäre, dann hätte er in der 55. das Stadion verlassen wahrscheinlich.
Das hätte uns allen besser gefallen, Herr Born. Nächstes Mal dürfen Sie es machen.
Stadionturm, genau.
Genau. So, dann würde ich vorschlagen, gucken wir auf die Szene des Spiels. Das, was uns zumindest unsere Hörer geschickt haben. Jetzt ist ja doch schon eine knappe Stunde nach dem Spiel. Wir nehmen doch wieder ein bisschen länger auf. Das ist schon über 30 Minuten. Meine Fresse nochmal.
Gut, alles klar.
Gut, ne? Dann heute nochmal klassisch lesen wir alles vor. Jo. Und beginne mit Nils Carey, ist das richtig?
Carey, mit A.
Carey, mit K, mit A. Mit A. Nils Carey. Okay, meine Szene des Spiels ist das 0-2, als ich mich an das Zitat von SPD-Vize Ralf Stegner erinnert fühlte. Der Geduldsfaden mit Titz, seine Aufstellung und seine Spielidee wird extrem dünn.
Okay, da haut er gleich was Politisches raus.
Aber hat der Stegner über Herrn Titz gesprochen, über die Aufstellung, seine Spielidee? Nein, das ist höchstwahrscheinlich, hat er da diese Wörter jetzt vermischt.
Genau.
Aber der Geduldsfaden wird extrem dünn. Okay, ich glaube, das bleibt hängen.
Das ist die Quintessenz, auf jeden Fall. Ne?
Ja, nach dem 0-2.
Ich lese Mittelstürmer 1887 vor und bin mir unsicher, ob ich das tun sollte. Aber meine Szene des Spiels war das Twitter-Treffen vor dem Spiel. Das war das Beste heute. Keine Worte zum Spiel. Na, hast du Glück gehabt. Okay, war keine richtige Szene. Okay.
Okay. HSV Verleih, für mich schon jetzt die Szene des Spiels, wie Hand überhaupt zu diesem fragwürdigen Elfer als Gefaulter antreten konnte und dann auch noch erbärmlich verschießt. Volles Griff ins Klo von Titz mit der Rotation. Und wieso wechselt Titz nicht früher?
Ja, also bis zur letzten Frage unterschreibe ich diesen Tweet komplett, fast. Titz hat in der wann gewechselt? In der 30., in der 31.? Also der hat so früh gewechselt wie wenig andere Trainer vor ihm, würde ich sagen. Ne?
Also höchstwahrscheinlich mein HSV-Fan, wieso hat der Hand nicht früher ausgewechselt?
Ja, okay.
Und ich würde dem 100% zustimmen. Ja. Diese Frage würde ich auch stellen.
Okay, das stimmt. Ja. Gut, Seitenspringer. Szene des Spiels. Zur Pause lege ich mich fest. Das dritte Tor zeigt unser Hauptproblem, die Abwehr. So freistehend darf ein Gegner nicht stehen, erst recht nicht, wenn er bereits 2 Tore geschossen hat. Unsere bisherigen Gegner hatten zum Glück ihre Chancen nur nicht so genutzt.
Perfekt. Für mich persönlich perfekt. Kann ich alles unterschreiben.
Okay.
DSM Tbu sagt, die Aufstellung von Titz ohne Stürmer in einem Heimspiel eine Frechheit. Das ist auch, leider doch keine Szene des Spiels. Das ist der Aufreger des Spiels vielleicht.
Das stimmt. Aber hatten wir tatsächlich ja vor ein paar Minuten genau darüber gesprochen. Gut, dann kommt Krishna 1887 und der sagt, 46. Minute, Mikkel motiviert Lasogga vor seiner Einwechslung. Der Glaube ist da. transpiriert vorhanden. Was ist transpiriert vorhanden? Also das weiß ich nicht. Aber der Glaube ist da.
Transpiriert ist höchstwahrscheinlich ein neues Adjektiv von Nivea. Ich weiß es nicht.
Egal, aber was Christian sagen wollte, der Glaube ist auf jeden Fall da. Und Christian denkt ja immer etwas optimistischer und positiver als andere.
Und er hat das vor 2 Stunden geschrieben. Das heißt, höchstwahrscheinlich hat er es noch vor,
während
des Spiels geschrieben. Genau.
Wie es seine Art
ist. Hielücht sagt, die Szene des Spiels, der goldene Schuss von Aaron Hunt, bezeichnend und stellvertretend für eine Leistung und Einstellung, die ich an dieser Stelle mit Worten lieber nicht beschreiben möchte. Es wird von Spiel zu Spiel schlechter.
Ja, da ist was dran. Aber er ist Kapitän und deswegen hat er da immer noch mal so einen kleinen Schutz davor. Ne? Wahrscheinlich ist das der Grund, warum er nicht so früh ausgewechselt wird. Na gut. So, Tom Schwede.
Wobei, wenn ich hier Lücht richtig lese, meinte er nicht nur Aaron Hunt. Denn er sagt ja nicht, er wird von Spiel zu Spiel schlechter, sondern es, also das Spiel des HSV, wird von Spiel zu Spiel schlechter.
Ja, gut, hast recht. Aber es passt beides auf jeden Fall. Ja. Es wird schlechter, das Spiel des HSV wird schlechter. Ja, also 100% Zustimmung mit hier Lücht. Nur aber... Tom Schwede, meine Szene des Spiels ist der lächerliche Elfer von Hunt. Den hätte ja jeder F-Jugendtorwart gehalten. Was für ein Mist. Das ist ja schlimmer als die Kombination aus Zahnschmerzen und Jetlag. Also viele Grüße aus San Francisco zurück.
Geil. Und
Zahnweh. Aua, aua.
Zahnweh und Jetlag, das ist echt eine scheiß Kombi, muss man sagen. Carsten Wolf sagt, meine Szene des Spiels war in der 53. Minute. Da fiel das 4:0 für Jan Regensburg. Und ich habe den Ausknopf auf der Fernbedienung gefunden. Sorry, aber das hatten wir in der Vorsaison schon oft genug. Da mochte ich auch nicht mehr hinsehen.
Genau, und hätte der HSV dann noch 4 Tore geschossen, dann hätte er aber was verpasst. Na gut. Ja, Timo Horn schreibt, Szene des Spiels, der Rückpass von Hunt. Verwandelt er den Elfer, geht noch was. So war klar, dass es ein schwarzer Sonntag wird.
Ja. Dann haben wir Pia. Kann mich jetzt schon festlegen. Es läuft gerade die 73. Minute. Erste Minute Anpfiff. Da hatte nämlich noch alle Bock auf das Spiel. Hat sich dann schnell geändert. Szene des Spiels, dennoch nur der HSV und für immer eine Liebe, ein Verein.
Ja, genau. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist ihr Hashtag, den sie jedes Mal absetzt. Finde ich sehr gut. So, Andi Este schreibt, Szene des Spiels, 18. Minute. Da kam mir das erste Mal in den Sinn, dass heute nichts wird. Ja, wenn du jetzt noch begründet hättest, was da auf dem Rasen vorgefallen ist, wäre es noch besser. Es war nämlich kein Tor. Die fielen früher und später. Aber gut. Mitten zwischen dem 1:0 und 2:0 wusste Andi, das wird heute nichts. Na gut.
Arne Acker sagt, Szene des Spiels, peinlich. Die Szene des Spiels und die Krönung vor dem Spiel unseres Captain, das eine Frechheit war. Die Rückgabe zum Torwart vom Elfmeterpunkt.
Ja, genau. Und die Noten darunter, ach komm, wir lesen sie vor.
Sakai und Lacroix, Note 6.
Ja, das kannst du aber, ja, man soll ja immer so ein bisschen vorsichtig sein mit der Benotung hier, so eine schlimme Note, aber es war auch wirklich, das war schon harte Kost heute, das stimmt.
Ich wüsste jetzt gar nicht, wer besser war als 5 minus.
Jetzt ganz ehrlich. Santos hat mir, also wenn man da wirklich, nein, man kann heute nicht von gut sprechen, aber Santos war...
Ja, ich fand, Ito hat auch einiges probiert, ne? Und ich fand auch Dennerei, es war halt glücklos von vielen Leuten.
Richtig, sehr gut. Ja, dass wir da die gleiche Vokabel haben, sehr gut. Gut, wer ist denn der nächste? Dr. Strafstoß, den lesen wir allein schon deshalb gerne vor, weil er so einen schönen Namen hat. Szene des Spiels, die schlechte Stadionwurst in der Halbzeit. War diesmal besser als das ganze Spiel. Na gut, ja.
Aber es war keine Szene, aber sehr geil.
Ja, genau. Ja. Dann nimmt er deine Gedanken von der Vorwoche auf, als du gesagt hast, hier nicht mal die Wurst beim HSV ist lecker.
Genau. Herr Eberhardt sagt, meine Szene des Spiels ist die heute früh getroffene Entscheidung, das Spiel zu Hause auf der Couch und nicht im Volkspark zu verfolgen.
Jan von dem anderen schreibt, der Abpfiff.
Ja. Der Name ist Schmidt. Szene des Spiels war 82. Minute, musste auf Tö. Erste Mal seit 2 Tagen. HSV löst Verstopfung.
Ach,
er muss auf Toilette sein.
Okay, das lassen wir mal so stehen.
Gut, dass wir hier noch eine kleine Verbesserung der Optimierung gleich ankündigen. Genau. Aber gut, der Name Schmidt war trotzdem schön.
Das stimmt. Genzo Wakabayashi schreibt, der Elfmeter von Hunt, Sinnbild des Spiels, geschossen, als würde man 4:0 führen und man möchte den Gegner nicht weiter demütigen. Regensburg macht es anders, 0:5, man kann verlieren, aber doch nicht so.
Totti, meine Szene des Spiels war Trainer Titz, wie er beide Hände vors Gesicht schlug und nicht fassen konnte, was er sah. Das war bezeichnend für das Spiel.
Ja, C.L. Schreibt: Szene des Spiels, die Reaktion von Art nach dem Spiel, als die gesamte Mannschaft vor den Fans applaudiert. Dieses Gesicht sprach Bände. Enttäuschung pur, verständlich. Ich muss gestehen, ich habe das nicht mehr verfolgt, wie die Mannschaft zur Kurve gegangen ist. Aber die Kurve soll applaudiert haben und nicht gepfiffen. Aber Arp selbst habe ich jetzt nicht gesehen.
Ja. Das weiß ich jetzt, also ein riesen Five-Konzert gab es nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, also man hat die Kurve nicht gezeigt, aber ich habe echt gedacht, ich bin der Einzige, der das nachher erwähnen wird bei der Szene des Spiels, aber C.L. hat es auch gemacht. Dieser Fiete Arp, ich sag's dir, der ist unbezahlbar. Wie der auch nach dem Spiel in die Kurve geguckt hat und du sahst in seinen Augen, in seinem Gesicht die Traurigkeit, die Enttäuschung. Dieser Fiete Arp ist sowas von 110% HSV. Es ist ja der totale Wahnsinn, dass wir so einen Spieler mal wieder in unseren Reihen haben. Und dass der dann wieder 90 Minuten auf der Bank sitzen muss. Gut, nur weil du irgendwie ein HSVer bist und die Raute im Herzen, heißt es ja noch lange nicht, dass du dann in die Startaufstellung gehörst. Aber wenn dann andere Leute wie Hand oder so eine Grütze spielen, dann weiß ich auch nicht, warum du dann da sitzt.
Also, dann hinterfragt man das schon mal, warum ich denn als 98 Minuten verbringe.
Also ich war so entsetzt und enttäuscht und traurig nach diesem Spiel. Und dieser Blick von Arp, der hat mir wieder ein bisschen Mut gemacht, weil ich so denke, es gibt Spieler in dem Verein, die sagen nicht nur ins Mikrofon, ja, war heute scheiße, ne? Sondern die schlafen heute schlecht und die wollen unbedingt besser werden. Und das hat mir echt gut getan. Also echt.
Okay. Ja. Dann bin ich jetzt gespannt auf den nächsten Tweet. Den lies ich mal vor.
Jenny Jones. Szene des Spiels war das ungläubige Kopfschütteln. Ach, guck mal, hier auch wieder. Das ungläubige Kopfschütteln von Fiete Arp vor der Nordkurve nach dem Schlusspfiff. Die Fans feiern die Spieler bzw. den Verein. Falscher Film, Fiete. In Hamburg feiert man auch historische Niederlagen.
Ja, guck mal, und da glaube ich, hat Jenny Jones das komplett anders gesehen als du, ne? Die Reaktion von Arp. Also laut seiner Aussage ist das doch jetzt eher so, dass, weiß ich nicht, also er hat es anders interpretiert als du.
Ja, ne? Ja, dass er so sagt, was machen die Fans hier? Ne? Also, man kann es höchstwahrscheinlich so und so deuten. Ich habe es gesagt, wie ich es gedeutet habe.
Ja, genau, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Na gut, schnell weiter. Victory schreibt: Szene des Spiels war für mich die überhebliche Art und Weise, wie Hand den Elfer verschossen hat. Passt zu vielen anderen heutigen Aktionen, inklusive der Taktik, ob wir nun über Torwart oder Stürmer sprechen.
Schockfrost 1887. Szene des Spiels gibt es heute von mir keine, weil ich mir diese Katastrophe zum Glück weder im Stadion noch auf Sky angeschaut habe. Ein Glück.
Ja, okay. Man hat es trotzdem hierher geschafft. Toll. Fiete Börnsen schreibt: Der Fehler von Pottersbeck, weil damit alles begann und weil die Szene auch so beispielhaft für das Spiel war.
MWG 1887. Die Reaktion der Ultras auf das fluchtartige Abschwirren zahlreicher Sitzer nach dem 0-5 und auch die Aufmunterung: Mein Hamburg liebe ich sehr. Ja, das Spiel war beschissen und wir haben einige Probleme, aber Häme und Auspfeifen des Kapitäns ist völlige Katastrophe.
Ja, genau. War ja auch schon mal Thema. Pfiffe, weiß ich nicht, kann ich nicht so gut ab. Und das, ja, der Support der Mannschaft, wenn sie zurückliegt und schlecht spielt, ist eigentlich noch wichtiger als der, wenn sie 3-4-0 führt. Na, aber gut, da haben wir vorhin ja drüber gesprochen. So, dann schreibt Jakob 1887, Szene des Spiels, wie Hobbs vor dem Spiel FIFA spielte, HSV gegen Regensburg, und sagte: Wer ist denn dieser Adamian? Der ist echt gut. Halbzeit, Adamian Hattrick.
Ja! Ja! Jakob! Wuhu! Ja. Ja, geil. Ich habe das neue FIFA 19 gespielt. Das kommt ja erst Ende nächste Woche raus, aber durch ein, zwei glückliche Fügungen konnte ich jetzt schon auf FIFA 19 das Spiel HSV gegen Jan Regensburg spielen. Findet man sicher auch zum Sonntagabend hin auf meinem YouTube-Kanal, für den, die es sich interessiert. Und tatsächlich, dieser Adamian, der hat kein Tor geschossen gegen mich zum Glück, aber der hat den Pfosten geschossen und der hat meine Verteidigung schwindlig gespielt. Und ich habe gesagt, wer ist denn dieser Adamian? Und natürlich, als dann das Live-Spiel kam, wer schießt drei Tore? Ich denke, What the fuck, wer ist das denn? Und schön, dass Jakob das gesehen hat und das verbindet. Ja, und für alle diejenigen, auch für die, die jetzt sich nicht für Videospiele interessieren, geht mal auf meinem YouTube-Kanal und guckt euch das an, weil ich meine, egal, ob ihr Videospiele gut findet oder nicht, aber es ist HSV. Ne? Und ich habe zum Schluss übrigens 2-0 gewonnen. Nur da, um das mal hier festzuhalten, fürs Protokoll. Ne?
Hat Hand gespielt bei dir?
Hand hat gespielt, aber vorne im Sturm war Fiete ab.
Ja. Achso.
Ja. Karlsson vom Dach hat uns geschrieben. Szene des Spiels. Pollerbecks Lächeln Richtung Moritz auf dem Weg zur Kabine in die Halbzeit. Scheint ihn so richtig gewurmt zu haben. Wenn ich Titz wäre, würde ich nächstes Mal 9 neue bringen. 6 reichen einfach nicht.
Naja, okay. Ui. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ich sehe seinen Punkt. Ja, es ist immer so eine Sache, ne? Klar, das ist nichts Schönes und dir geht es gerade nicht gut und den Fans erst recht nicht. Aber ich glaube, dieses Lächeln war jetzt nicht, ist mir doch egal, sondern das war eher so, na, Galgenhumor fast schon, würde ich sagen. Aber gut, sieht auch jeder anders natürlich.
Richtig.
Gut, Michael Schindelbeck schreibt, der Abpfiff war meine Szene des Spiels. Schade, die ersten Minuten sahen besser aus als sonst. Der Sky-Kommentator war im Übrigen genauso schlecht wie unsere Jungs auf dem Platz. Kopf hoch, jetzt gegen Fürth und vor allem St. Pauli wieder punkten.
Philipp Ratjen, Szene des Spiels, mein Highlight, war nach dem Abpfiff, als die HSV-Fans die Spieler bejubelt haben. Mhm. Echt? Haben die bejubelt? Also, hab ich
ja,
so,
genau.
Okay.
Na gut. Ja, aber das war genau das, was worauf der nächste Tweet auch wieder aufbaut und was wir eben schon hatten mit Jenny Jones und
gibt's
so. Boris 68 schreibt, das Gesicht von Fiete Arp am Ende des Spiels auf dem Weg zur Nordkurve. Einen ungläubigen Blick, wie kann man als Fan nur so leidensfähig sein, hat Fiete Arp wohl gedacht, ja.
Komm, ein Gesicht, viele Interpretationen. Schön.
Ja,
Tor 1887 sagt, Szene des Spiels, der Elfmeter von Hand. Exemplarisch für das komplette Spiel. Ideenlos, hilflos, chancenlos. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Gegen Regensburg.
Ja. Und zum Schluss macht hervorragend das auch sehr, sehr kurz. Er schreibt, Abpfiff.
Genau. Jo. So, und das waren sie, oder das waren eure Szenen des Spiels. Welche war denn deine Szene des Spiels?
Ja, meine Szene des Spiels trug sich nicht wirklich auf dem Feld zu, sondern wirklich daneben. Ich habe mir notiert, 55. Minute, stellvertretend für viele Minuten natürlich die Fans, verlassen das Stadion. Also, ich weiß es nicht. Also, ich komme damit nicht klar, sage ich. Nach 55 Minuten, klar, liegt deine Mannschaft zu dem Zeitpunkt 4-0 hinten. Aber Gott, Support. Ich meine,
ja,
was erreichst du mit dem Verlassen des Stadions? Also glaubst du jetzt, die HSV-Spieler wären, die gehen, dann laufe ich einen Kilometer mehr.
Ja. Sehe ich völlig anders. Mhm. Und versuche das jetzt mal kurz zu erklären.
Es ist ja auch schön, wenn wir andere Meinungen
haben. Ja, alles in Ordnung. Es sind da 45.000 Zuschauer. Das hat jeweils Michael Born am Anfang gesagt, dass da 45.000 Zuschauer sind. Das sind natürlich, und ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, das sind nicht 45.000 HSV-Fans, sondern da sind natürlich auch sogenannte Event-Fans. Das kann man jetzt als Fußballfan, als Vereinsfan auch ganz blöd finden. Aber wenn du so 10.000, 20.000 Fans hast, die irgendwie, nein, nicht Fans, sondern wenn du 10.000, 20.000 Zuschauer hast, die ins Stadion kommen, den vollen Preis bezahlen und wollen sich irgendwie gut unterhalten lassen und ja, jetzt steht's 0-4 und das Wetter ist auch scheiße und dann weißt du, ey, du weißt genau das Verkehrschaos immer beim HSV, wenn du jetzt mit dem Auto gekommen sein solltest, dass du dann sagst, okay, also das ist ja hier mal, also das braucht jetzt kein Mensch, dann mache ich lieber verkaufsoffenen Sonntag, dann kann ich das auch total verstehen und da die Nord ja kaum gegangen ist, hast du gemerkt, die Fans des HSV, die haben ja, da waren ja nicht viele, die das Stadion verlassen haben. Und auch das, ja, ich habe Michael Born kritisiert, ich hoffe, viele von euch haben sich darüber gefreut, weil es haben sich ja doch auch einige über ihn aufgeregt und ich finde auch 100% zu Recht.
Ja, ja.
Doch noch einmal, das heißt ja nicht, dass er nur 90 Minuten lang Bullshit gesprochen hat und er hat ja auch nicht Unrecht gehabt, als er sagte, der HSV nimmt hier Erstligapreise in diesem Stadion. Ja, alle 10 Gegentreffer, die der HSV in der zweiten Liga kassiert hat, sind alle zu Hause gefallen. Und wenn du dann sagst, weißt du was, ich zahle hier 50, 60 Euro für einen Sitzplatz und der HSV lässt sich von Jan Regensburg sowas von an die Wand spielen, dass du dann auch wütend bist und auch nach 60 Minuten sagst, nee, also diesen letzten 30 Minuten, die tue ich mir jetzt auch nicht an. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde das jetzt nicht verwerflich.
Ja, aber bei diesen Eintrittspreisen, also Da habe ich wiederum meine Schwierigkeiten. Ich meine, wir reden ja nicht vom Zirkus Roncalli, wo der Einstudiertes auch klappen muss. Auf der anderen Seite spielen ja auch Profis und die geben auch ihr Bestes und die sind nun mal manchmal besser.
Ja, aber also noch einmal, wenn du aber jetzt nicht HSV-Fan bist, sondern wenn du ein interessierter Zuschauer bist, der gerne mal Zweitliga oder Bundesliga oder Profi ein Profispiel sehen möchte, dann kann ich es doch verstehen, wenn du sagst, oh nee, das Spiel ist jetzt mal doof.
Naja, okay. Oder? Also wenn es solche Sorte Fans gewesen sind, okay, dann schwäche ich es ab.
Zuschauer, Zuschauer, okay. Nennen Sie Zuschauer. Und das ist übrigens, und das ist übrigens auch nicht schlimm, weil die bezahlen auch unseren HSV, die bezahlen auch den Sport und das finde ich auch völlig, also da finde ich jetzt auch nichts Verwerfliches dran, muss ich sagen.
Ja, okay. Klar, wenn es diese Art von Fußballkonsumenten sind, ist es okay, dann
liegt die anderen heute gehen doch
falsch,
nicht.
Das ist auch in Ordnung.
Nein, aber die anderen gehen doch nicht, Sascha.
HSV-Fans sollten bitte auch nie gehen. Ja, ja. Ich kenne aus Gesprächen, kenne ich das auch tatsächlich, den einen oder anderen Fan, der wutentbrannt in Anführungsstrichen ein Zeichen setzen wollte, so, wie gesagt, als ob man damit irgendetwas erreicht.
Das ist Quatsch.
Von daher. Okay, alles klar. Aber jetzt möchte Jan ja viel lieber wissen, was ist denn deine Szene des Spiels?
Ja, ich finde, wir sollten auf gar keinen Fall deine Szene nehmen. Wir sollten auch nicht meine Szene nehmen, wo ich auch gedacht habe, Peter Arps Blick, sondern wir haben hier zwei, jetzt habe ich es mir leider nicht gemerkt, aber wir haben hier zwei, finde ich, sau wichtige Vorschläge bekommen. Das eine, das haben, glaube ich, 3-4 geschrieben, war der Elfmeter von Aaron Hunt, weil er auch so sinnbildlich war. Ne? Irgendeiner hier hat auch geschrieben, wenn der reingegangen wäre am Ende der ersten Halbzeit und es hätte nur 1-3 gestanden, dann wäre vielleicht noch was gegangen. Ja, also dieser Rückpass zum Torwart war sinnbildlich für eine ganz schlechte Einstellung. So, also das wäre eine Szene des Spiels meiner Meinung nach. Und die andere, es hat nur ein einziger geschrieben, und das war der Seitenspringer. Fand ich auch super wichtig, als er geschrieben hat, er legt sich schon zur Pause fest, das dritte Tor zeigt unser Hauptproblem, die Abwehr. So freistehend darf ein Gegner nicht stehen, erst recht nicht, wenn er bereits 2 Tore geschossen hat. Und das hat er völlig recht. Das war ein Standard, den haben sie toll rausgespielt. Und es kann doch nicht angehen, dass der Typ, der jetzt schon 2 Tore geschossen hat, wirklich so frei steht. Und da auch Aaron Hunt nachher gesagt hat, wenn wir ehrlich sind, gegen Heidenheim und Dresden waren die Siege schon glücklich. Unser Problem ist die Abwehr. Und wir sagen, wir wollen nachher am Jahresende oder am Saisonende nochmal zurückblicken auf unsere Saison. Dann wäre das hier auch eine sehr geile Szene des Spiels, weil sie so vieles offenlegt.
Ja, ja, genau. Ja, da hast du recht. Ja, und da zeigt sich dann, es kommt nicht darauf an, wie oft etwas genannt wird, sondern ja, ob in unseren Augen das Problem richtig erkannt wurde.
Ja, ich finde, das war klug herausgearbeitet vom Seitenspringer, aber auch dieser Elfmeter ist auch echt symbolisch gewesen.
Absolut.
Deswegen, ich weiß nicht, was meinst du, Elfmeter oder Abwehrverhalten?
Ja, ich würde sagen, bei einer Niederlage wie dieser ist es auch angebracht, mal auf das Abwehrverhalten einzugehen. Auch gerade am Ende der Saison. Also wenn wir dann sagen können, wisst ihr noch die letzten 5 Tore, die wir in der Saison kassiert haben in dem Spiel. Ne? Also dass wir da auch mal drauf hinweisen, ne? Bei aller Demut und womöglich ja auch Aufstiegsfreude, wir wissen es nicht, ne? Dass wir dann auch sagen können, Mensch, aber unsere Abwehr, die war aber nun wirklich alles andere als
gut. Dass du nach so einem Spiel noch über Aufstiegsfeiern ist ja nicht auszuhalten. Okay,
Stand
also
jetzt, ne, haben wir den Aufstieg.
Also nehmen wir den Post von Seitenspringer, ne? Finde ich auch,
find ich gut. Finde ich eine gute Szene und hat er auch sehr, sehr gut aufgeschrieben.
Ja, finde ich auch. Ja. Gut, dann, Lage der Nation wollte ich gerade sagen. Lage des HSV ist ja immer nach der Szene des Spiels. Ja, da muss man noch kurz natürlich zurückblicken. Wir haben vor wenigen Tagen die 515. Folge aufgenommen nach dem Dresden-Spiel. Und als wir die Folge hochgeladen haben, kam die Nachricht, dass Bernd Hoffmann jetzt für die nächsten 2,5 oder 3 Jahre jetzt Vorstandsvorsitzender, also er wurde bestellt zum Vorstandsvorsitzenden, Vertrag bis 2021. Was sagen wir denn dazu?
Ja, sein Plan ist aufgegangen, oder?
Ja.
Also das war so mein erster Gedanke.
Genau. Ich sage es ganz schnell. Lachendes und weinendes Auge, weil ich schon damals und auch jetzt ich empfinde ihn gar nicht als so einen arroganten, harten Hund, wie er oft dargestellt wird. Ich finde, er ist hochprofessionell und ich habe ein gutes Gefühl, wenn er jetzt den geschäftsführenden Bereich leitet. Also, das fand ich damals schon, das finde ich auch heute so. Und insofern freue ich mich darüber. Auf der anderen Seite, als er sich schon zur Wahl gestellt hat für das Amt des Ehrenamt Präsident des Vereins, da hat man ihm das ja schon vorgeworfen und ich finde es halt so unklug, dass er damals gesagt hat, nein, das will er auf keinen Fall und das interessiert ihn nicht und er will lieber als Aufsichtsratschef irgendwie die Geschicke lenken und das ist dann halt auch wieder so verlogen, ne? Weil ich glaube, sein Plan ist aufgegangen und für den Verein, für den HSV bin ich mir sicher, war das eine richtige und gute Entscheidung. Ist das eine gute Nachricht? Aber menschlich finde ich das natürlich dann erneut schwierig. Und wenn du eh nicht so viel Zustimmung hast in der Ultraszene, in der Fanszene, dann ist das natürlich nochmal wieder blöd.
Ja. Ja, klar. Also, das ist so ein weites Feld. Also damals, als diese Wahl anstand oder im Vorfeld dieser Wahl war es ja so, da habe ich ja noch einen anderen Podcast gemacht und da kamen dann beide Präsidentschaftskandidaten kamen zu Wort in zwei Interviews und ich hatte auch da schon das Gefühl, also Bernd Hoffmann möchte nicht auf ewig EV-Präsident werden. Der hat von Anfang an den Plan, wieder Vorstandsvorsitzender zu werden. Und ich sehe es da wirklich ganz ähnlich wie du. Er hat seine Kritiker, aber ich finde, so ein Typ ist wertvoll für den HSV oder kann wertvoll für den HSV werden, sage ich mal so. Und wir dürfen auch nicht vergessen, bei allen Fehlern, die er gemacht hat, unter seiner Zeit hatten wir ja die letzten großen Erfolge in Anführungsstrichen. Also da war ist nach meinem Dafürhalten einigermaßen solide, besonders im Vergleich zu dem, was danach kam. Insofern nehme ich das gerne an und jetzt möchte ich dann aber auch Fortschritte und Ergebnisse sehen. Also jetzt ist er an der Position, wo er sich auch wohl immer gesehen hat jetzt muss er liefern.
Ja, ich finde, er hat ja in Anführungsstrichen schon ganz gut geliefert. Also die Geschäftsführung mit ihm und mit Ralf Becker und mit Christian Titz, das funktioniert ja insgesamt ganz gut, glaube ich. Also ich glaube, da werden wir auch Ruhe haben, auch in den nächsten Wochen und Monaten, hoffe ich. Jetzt, auch das gehört ja zur Lage des Hamburger Sportvereins. Jetzt habe ich heute Morgen irgendwie gelesen, dass Bernhard Peters wohl relativ kurz vor der Entlassung steht hast du da mehr gehört?
Ja, ich habe auch was gelesen. Ich habe mich noch gefragt, ob wir über ungelegte Eier sprechen wollen oder nicht.
Naja, es ist ja gerade die Lage, ne?
Okay, ist es eine Lage, klar. Habe ich natürlich auch schon gelesen. Also Bernhard Peters ist ja der, ich glaube, vor 4 Jahren kam er zum HSV und hat dann eben diesen Nachwuchsbereich aufgebaut. Aber er hat ja auch seit jeher seine Kritiker. Die einen sagen, das ist unser Nachwuchsgott und er macht alles richtig und ist unsere neue Figur, zu der wir aufschauen. Und die anderen sagen, seine Erfolge halten sich im überschaubaren Rahmen und die sind gar nicht so groß oder Bernhard Peters ist auch gar nicht so groß, wie er von einigen gemacht wird. Also ich blicke da nicht zu 100% durch, bin ich ganz ehrlich der Meinung. Das ist wieder so eine Geschichte. Also kaum ist Hoffmann ganz, ganz oben, kommt dieses Gerücht auf, Bernhard Peters muss gehen. Ich weiß nicht, wie die beiden Herrschaften zueinander stehen und standen.
Ich glaube aber, kritisch, ne?
Ja, ich glaube, ich wollte gerade sagen, dass es eben auch miteinander zu tun hat stark und wenn das der Weg ist, den Hoffmann gehen will, ohne Bernd Peters läuft es mindestens genauso gut, dann müssen wir das als Fans eben mittragen. Wir können es eh nicht mitentscheiden. Wir werden es sehen. Ich glaube aber, dass wir mit Ralf Becker gut aufgestellt sind, dass wir da auch einen guten Mann haben, der Talente sieht, ob die nun in den eigenen Reihen zu finden sind oder wie Becker das bis jetzt ganz, ganz gut macht, in Kiel, in Stuttgart, wo auch immer. Werden wir sehen. Offenbar ist man der Meinung, man kann auf Peters verzichten. Wir werden es sehen.
Ja, ich gestehe jeder Geschäftsführung zu, sie müssen halt mit den Menschen zusammenarbeiten, eng zusammenarbeiten, mit denen sie auch vertrauen.
Ja,
und ich glaube, dass zwischen Ralf Becker und Bernhard Peters es nicht so ideal läuft und zwischen Bernd Hoffmann wohl auch nicht und Bernhard Peters. Und insofern glaube ich, wird das menschlich der Grund sein, warum man sich trennt. Aber auch das sieht man ja mit Bernhard Peters, wie viel Prozent Anteil er hat, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber unter Bernhard Peters hat die Jugendarbeit ist definitiv besser geworden, der Campus ist gebaut worden. Ne? Vielleicht ist das ja auch gar nicht Bernhard Peters alles zuzuschreiben, weil das, aber anyway, man muss aber auch fairerweise sagen, unter ihm oder in seiner Zeit ist da vieles positiv gelaufen. Mhm. Und das kann ja gut sein, dass du sagst, ja, diesen Weg wollen wir auch weitergehen, aber bitte nicht mit jemandem, mit dem wir nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Also, man muss schauen.
Es war ja auch so, dass er sich dann, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, irgendwann im Frühjahr, hat er ja auch verlautbart, dass er auch gerne Sportvorstand gewesen wäre.
Ja, ich glaube, das war der große Knackpunkt.
Ich sag mal so, wenn ich die Chance auf einen Posten sehe und den gerne hätte und mir wird ein anderer vorgesetzt, kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass man dann eher Dienst nach Vorschrift macht, anstatt weiterhin mit vollem Herzen dabei zu sein und dann ist so eine Trennung vielleicht gar nicht das Schlechteste.
Ja. Wir werden es sehen. Gibt es sonst noch was zur Lage beim Hamburger Sportverein?
Bedingt. Es gibt eine Sache, auf die ich gerne hinweisen möchte, und das ist eine Ausstellung, eine Wanderausstellung, die gerade im HSV-Museum ist. Die Minute musst du mir zugestehen.
Gerne.
Es geht nämlich um die Fantastic Females. Das ist, wie gesagt, eine Wanderausstellung, die jetzt vor 2 Wochen angefangen hat, diese Wanderausstellung bei unseren Freunden auf St. Pauli. Jetzt ist sie ab morgen, ab dem 24. September bei uns und das Ganze noch bis 6.10. im HSV-Museum zu bestaunen. Fantastic Females ist, man hört es ja schon raus, es dreht sich um Frauen und Fußball und da eher um die um das ganze Fantum um die Frauen herum. Also diese Ausstellung erzählt Geschichten von Frauen in den Fankurven. Da gibt es Workshops, da gibt es viele Exponate. Tatsächlich war ich kurz, da ist das auf St. Pauli noch nicht offiziell eröffnet worden, war ich da. Da war schon so eine Menge los, Wahnsinn. Da war unter anderem eine 94-jährige Engländerin oder eine 94-jährige Schottin, die aber Arsenal-Fan ist und die war vor Ort und hat aus ihrem Leben da erzählt. Also es war ganz, ganz hervorragend. Das ist eine tolle Ausstellung, sollte man sich ansehen auf jeden Fall. Die ist, wie gesagt, knappe 2 Wochen bei uns im HSV-Museum zu sehen, ab morgen. Fantastisch. Female. So.
Sehr gut.
So, habe ich die Werbung auch gemacht.
Hast du die Werbung auch gemacht. In der Zwischenzeit ist ein kurzes Statement von Christian Titz auf hsv.de hochgeladen worden.
Okay.
Vielleicht kann ich das mal ganz kurz vorlesen. Ja. Christian Titz hat gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir uns 2 Gegentore eingefangen, bei denen wir wirklich tatkräftig mitgeholfen haben. Beim ersten Treffer verschätzt sich Julian. Das kann aber passieren. Er wird daraus lernen. Beim zweiten Treffer verlassen 2 von uns ihre Gegenspieler und dann fälschen wir den Torabschluss auch noch unglücklich ab. Dann wird es auch nicht einfacher gegen ein Team wie Regensburg. Wir kamen dann nochmal zurück ins Spiel, machen aber kein Tor. Darauf folgte die nächste Standardsituation und es fällt das nächste Tor gegen uns. Wir haben insgesamt heute einfach zu viele individuelle Fehler gemacht. Uns ist auch bewusst, dass wir zu viele Gegentreffer bekommen. Dieser Fakt wird ein Schwerpunkt unserer Analyse werden.
Ja, okay. Ich glaube, dem ist auch wenig hinzuzufügen. Was soll er auch anderes sagen?
Das stimmt.
Ne? Ja, aber immer schön, wenn von wir gesprochen wird und man nicht auf die Spieler so eindrischt nach dem Motto, die setzen nicht um, was ich eigentlich wollte. Ne? Aber da ist er auch nicht der Typ für.
Das stimmt. So, gucken wir auf das nächste Spiel.
Ja.
Ich
wollte gerade sagen, es sind fast schon die nächsten beiden Spiele, auf die man guckt, weil die so eng beieinander liegen. Ne?
Du, ich kann am Donnerstagabend nach dem Spiel podcasten. Für mich gar kein Problem. Wenn es für dich auch kein Problem ist, können wir uns wieder nach dem Spiel relativ dicht treffen. Also wir ziehen dann die englische Woche auch voll durch. und es wird ein interessanter Kick, denn wir spielen in Fürth und die sind Tabellenvierter. Haben jetzt auch zum Glück verloren heute gegen Heidenheim mit 0-2. Und sind damit ein Punkt schlechter als der HSV mit Platz 4.
Genau. Und das letzte Pflichtspiel gegen Fürth, da interessiert, da denkt, glaube ich, jeder HSV auch noch mit Grausen dran, ne, dass, wenn mich nicht alles täuscht und ich keine Bildungslücken oder keine Lücken im Gehirn habe, dann war das ja die Relegation damals. Ja, also ich hoffe mal, dass wir es wieder mit ähnlich positivem Ausgang bestimmen können, beziehungsweise dass am Ende wir jubeln dürfen. Ne? Also Greuther Fürth hatte zwischendurch eine Schwächephase, wo sie auch wirklich gegen den Abstieg aus der zweiten Liga gekämpft haben, aber in dieser Saison ist davon nichts zu merken bis jetzt.
Naja, und die Truppe ist ja auch für mich als ehemaliger Erstliga-Fan, die Truppe ist ja auch nicht so uninteressant. Ne? Der Kapitän ist Marco Caligiuri, den kennen wir natürlich.
Genau.
Dann haben sie noch einen Roberto Hilbert. Ich wusste gar nicht, dass man noch mit 50 spielen darf, aber auch gut, natürlich. Ein alter Routinier. Und auch ein Ex-HSVer spielt bei Greuther Fürth mit Julian Green.
Ich wollte gerade sagen, Julian Green, ja, das stimmt. Das stimmt, ja, Ex-HSV. Ich habe mir gerade überlegt, ob man den als HSVer bezeichnen darf.
Ey,
aber ja,
du hast irgendeinen Spieler, den wir bei Gladbach warst, Drimmitsch, irgendwie, ja, der mal 12 Minuten für den HSV gespielt hat, nur weil er beim Training mal eine HSV-Trainingsjacke anhatte. Hast du mal gesagt, dann ist das auch ein HSVer.
Ah, du erinnerst dich aber auch an alles.
Ja, natürlich. Deswegen ist Julian Green ist schon eine HSV-Legende geradezu. Ne?
Ja, das stimmt, genau. Seinen 6 Spielen oder so, ne? Ja.
Genau.
Aber interessanter ist tatsächlich noch der Stoßstürmer, der wirkliche Stürmer da im Kader, der Greuther. Und zwar ist das Daniel Cater, ich glaube Ruel heißt der Name, also ein Doppelname, Cater Ruel oder Rühl, also R-U-E-L. Mhm. Er ist zwar schon 29 Jahre alt, aber das ist ein brandgefährlicher Stürmer mit einer, ja, mit einer erstaunlichen Vita. Zwischendurch hat er nämlich mal ein paar Jahre pausiert, wie es dann immer so schön heißt. Ja, da war er wohl im Bau. Ne? Also hat nicht ganz so eine, ja, so hat es jetzt zwischenmenschlich nicht ganz so die ein oder andere Verfehlung.
Ach, hör saß, auf jetzt. Also, wirklich, ja, ja. Saß im Gefängnis.
Ja, ja. Und
warum
aber
nicht?
Wie gesagt, er ist draußen.
Andere ja. fahren nach Arenal in Urlaub und er ist jetzt beim Bau. Mein Gott, so. Ja, jeder macht mal Fehler. So, was willst du machen?
So. Wenn du das so sagst, kann ich nichts dagegen sagen, das stimmt. Aber hier, eine Lücke klafft in seinem sportlichen Lebenslauf zwischen 2011 und 2014. Und ich weiß noch, dass er mal in der Jugend und so im Herrenbereich von Gladbach früher war. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Und damals hat der Ebert, Gott, wie heißt er noch? Max Eberl, Entschuldigung,
ja.
Der Sportdirektor hat gesagt, also alles unter dem Kopf ist Weltklasse bei ihm und Kopf manchmal wirklich nur Kreisklasse. Es tut mir wirklich leid, aber sportlich ist das ein absoluter Gewinn für Greuther Fürth und auf den muss unsere wackelige Abwehr wirklich aufpassen.
Auf den bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich meine, vielleicht, es ist ja jetzt Sonntag, früher Abend, ne? Vielleicht heute in einer Woche sagen wir, Mensch, gut, dass wir mal 0-5 verloren haben gegen wen nochmal? Gegen Regensburg, ne? Weil es uns die Sinne geschärft hat, gegen Fürth gut aufzutreten und dann will man natürlich zu Hause sich vor den Fans mit einem guten Spiel gegen St. Pauli auch nochmal, sag ich mal, von einer anderen Seite zeigen.
Also, ne?
Genau, ja, also ja. Wir sind mal gespannt. Einen Tipp können wir jetzt irgendwie nicht ausgeben, ne?
Ja, ganz schwer natürlich, ne? Ganz schwer. Ja, wenn wir tippen, ach, natürlich sind wir positiv eingestellt und holen wir uns eben die Punkte wieder zurück, die wir heute verloren haben. Ne?
Ja, so sieht's wohl aus.
Ja, ne?
Gut.
Wir müssen zum Schluss noch auf unseren Hashtag hinweisen, ne? Machen wir immer.
Genau.
SDS07
wär's dann. SDS07 und wir haben schon deutlich über eine Stunde aufgenommen. Also, ne, wir haben ganz am Anfang gesagt, ne, wird's heute eine kurze oder eine lange Folge? Ihr habt's gemerkt. Es wird schon wieder eine lange Folge. Aber Sascha und ich wollen ab der nächsten Folge mal gucken, ob wir ein paar Minuten einsparen können. Auf der einen Seite, damit wir ein paar Minuten einsparen. Auf der anderen Seite, damit es vielleicht für euch auch ein bisschen spannender wird. Denn die Feedbacks, die wir bekommen haben bezüglich unserer Szene des Spiels, sind wirklich zweigeteilt. Auf der einen Seite, glaube ich, es gibt sehr viele von euch, die es geil finden, dass wir euch mit ins Boot nehmen, dass ihr auch vorkommt in diesem Podcast, dass ihr eure Meinung zum Spiel sagen könnt und diese Möglichkeit finden viele ganz toll und das ist natürlich auch super, dass das so ist. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, gibt es schon mehr als nur 3 Hörer, die sagen, oh Gott, wenn die Szene des Spiels kommt, dann kann ich eigentlich ausschalten, weil jetzt wird da eine halbe Stunde was vorgelesen und eigentlich sind es ja nur 3-4 Szenen meistens, über die gesprochen wird und die dann immer wieder wiederholt werden. Und das ist dann auch ein bisschen langweilig zu hören. Und deswegen, Sascha, haben wir uns was überlegt.
Genau. Also wir werden entgegen unserer bisherigen Gewohnheiten jetzt doch schon vorher mal einen Blick auf die Szenen des Spiels werfen. Und wir werden, ja, wie sagt man so schön, so ein bisschen kuratieren und werden schon mal sichten, was ist denn wirklich für unsere meisten Hörer so die Szene des Spiels. Und wenn jetzt eine Szene wirklich mehrfach genannt wird, also wie zum Beispiel heute der Elfer von Hand, dann werden wir nicht mehr alle 17 Tweets über diesen Elfer von Hand vorlesen, sondern einen vielleicht oder wenn es gute gibt, auch mal einen weiteren. Aber wir werden da so ein bisschen drauf achten, dass wir wirklich nicht mehr jeden Tweet vorlesen, damit wir nicht mehr 17 Mal dieselbe Szene haben.
Genau, uns geht dadurch ein bisschen die Spontanität verloren, weil wir dann halt im Vorfeld schon mal lesen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, wird es dann spannender, weil dann lesen wir nicht mehr 20, 30, 40 Szenen vor, sondern vielleicht nur noch 5 oder 6, können über die dann nochmal diskutieren. Und wir wissen natürlich, der ein oder andere ist dann vielleicht auch ein bisschen traurig, weil dann genau sein Tweet nicht vorgelesen wird. Mhm. Wir hoffen aber, dass ihr das sportlich nehmt und sagt, okay, dann schreibe ich das beim nächsten Mal so, dass vielleicht mein Tweet mal vorgelesen wird. Ne?
Genau, das kann nur die Qualität steigern. Ja, nicht, dass ihr bis jetzt qualitativ schlechte Tweets schreibt, nein, um Gottes Willen, aber sie werden halt noch besser vielleicht.
Dann. Ja, genau. Und dadurch, glaube ich, werden wir auch für die, die sagen, oh Gott, jetzt kommt die Szene des Spiels, dann kann ich abschalten, dass sie sagen, nee, jetzt höre ich mir mal die 5, 6 Szenen an, ja, über die dann die beiden Moderatoren vielleicht auch noch ein bisschen diskutieren und dann legen wir uns für eine Szene fest und dann sind wir A, schneller und ich glaube, wir können das Spiel dennoch genauso gut reflektieren und wir hoffen natürlich, dass euch das motiviert, dennoch weiterhin mitzumachen und ihr habt es ja gerade gehört, beim nächsten Spiel gegen Greuther Fürth wird es sehr anspruchsvoll, weil wir spielen ja, wann spielen wir eigentlich? Wann ist das?
Oh, es ist 20.30 Uhr
tatsächlich. Also, okay, das heißt, Abpfiff ist dann irgendwann 9:30, 10:30. Gegen 10:30, dann werden Sascha und ich, weil wir wollen ja gegen 11 Uhr ist ja bei uns meistens Licht aus, ne? Wir werden dann sofort danach aufnehmen. Das heißt, ihr müsst sowieso recht schnell sein bei eurer Szene des Spiels. Und und dann hoffen wir, dass das gut klappt und gut funktioniert. Genau, und das werden wir jetzt mal, wir haben jetzt die ersten 6 Spiele das so probiert, wie wir es jetzt probiert haben. Ich habe mir jetzt überlegt, wir werden die nächsten 6 Spiele das jetzt mal so probieren, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, dass wir also uns im Vorfeld das mal anschauen.
Jo, das ist genauso wie mit Christian Titz. Ne? Der soll einen Plan B entwickeln, falls sein erstes System mal nicht läuft. Und wir sind ja ständig dabei, hier unseren Podcast zu optimieren. Und
genau, wir planen ja diesen Podcast noch über hoffentlich einen relativ langen Zeitraum aufzunehmen. Und das sind jetzt so die Anfänge, wo wir sagen, okay, jetzt optimieren wir das mal. Und ich glaube, diese Idee ist ganz gut. Und ich hoffe, sie ist auch im Sinne der allermeisten Hörer.
Genau. Ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht sagen wir ja auch irgendwie nach einer Folge, oh Gott, war das ein Mist, der andersrum war viel besser, aber glaube ich nicht dran.
Nee, wir machen das jetzt auch mal, wirklich mal, also 6 Folgen ziehen wir es mal durch und dann gucken wir mal, ob wir sagen, das ist dann super so oder wir müssen es nochmal verändern. Wir schauen dann einfach mal. Aber ich glaube, wir sparen Zeit und die Qualität wird definitiv dadurch nicht leiden.
Nö, genau.
Gut, so. Wunderbar. So, jetzt ist schon dunkel draußen.
Das kann sein. Ich sitze ja hier wieder in meinen Kevin Keegan Gedächtnisstudios. Ich sehe es nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Es ist jetzt kurz nach 17 Uhr.
Ach so.
Und noch ist es hell draußen. Ne? Also so schnell geht es dann doch nicht.
Aber du hörst mich lächeln. Also die 0-5-Niederlage ist so ein bisschen, bearbeitet worden.
Aufgearbeitet.
Also, oder verarbeitet worden. Ja, aufgearbeitet. Genau, das Wort fehlte mir. Und insofern profitiert da am Ende auch wieder meine Familie von.
Alles klar. Werbung kurz in eigener Sache.
Bitte.
Ich weiß gar nicht, darf ich das eigentlich machen?
Immer.
Ja, also ich habe ja einmal in der Woche mittwochs von 18.30 Uhr bis 20 Uhr ein Projekt, das nennt sich Reingetwitcht, wo ich 90 Minuten so mein aktuelles Videolieblingsspiel streame. Und viele HSV-Fans werden vielleicht mit Videospielen nichts anfangen können und sind vielleicht dann auch ab und zu genervt, wenn ich darüber auch bei Twitter informiere. Aber jetzt vielleicht auch für die HSV-Fans nicht uninteressant, am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr bis 20 Uhr werde ich FIFA 19 offiziell richtig starten, mein FIFA Ultimate Team zusammenstellen, die ersten Packs öffnen und natürlich meine Mannschaft auch im HSV-Trikot auflaufen lassen und die ersten Spiele spielen. Und vielleicht gibt's ja den einen oder anderen darunter von euch, der mal Bock hat, sich das anzugucken. Wenn ja, dann Folgt am besten dem Twitch-Kanal Hobbs spielt live, so heißt er nämlich. Oder ihr folgt mir einfach bei Twitter, dann kriegt ihr es ja auch mit. Und würde mich freuen, wenn ich dann den einen oder anderen HSVer vielleicht auch als Zuschauer haben kann. Jetzt am Mittwoch, 18.30 Uhr bis 20 Uhr.
Siehst du mal. Genau. Also wer da noch nichts vorhat, wie gesagt, HSV spielt erst am Donnerstag, da kann man Mittwoch genau. noch hier beim Kicken zu gucken.
Ja, genau. Mach einen guten Kick. In dem Sinne, Sascha, vielen Dank. Wünsche einen schönen Sonntagabend und einen guten Start, trotz des 0:5, einen guten Start in die neue Woche.
Immer.
Tschüss aus Hamburg.
Ciao, HSV.